Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist eine Bern-Einfach-Spezialausgabe. Ich sitze hier im schönen Luzern mit dem Herr Professor Dr. Jörn Leonhardt. Ihr seid Dozent für neuere und neueste Geschichte an der Universität Freiburg im Breisgau, also in Deutschland. Herr Professor Leonhardt, herzlich willkommen. Vielen Dank, nehmt ihr euch die Zeit für uns und für unsere Zuhörer und Zuschauerinnen. Vielleicht gerade mal zum Einstieg. Ihr habt ein Referat gehalten über Deutschland in den 1920er und 1930er Jahren, in dieser berühmten Zwischenkriegszeit. Warum lohnt sich der Blick in diese Zeit, jetzt gerade im heutigen Kontext?
Also ich glaube, das hat damit zu tun, dass gerade in Deutschland, aber glaube auch in vielen anderen Gesellschaften, so etwas wie eine Orientierungslosigkeit herrscht. Man spürt im Augenblick, dass innenpolitisch, aber auch außenpolitisch im Blick auf internationale Beziehungen viele Sicherheiten abhanden gekommen sind. Man spürt vielleicht so etwas wie eine Doppelkrise von Demokratie und Kapitalismus. Mhm. Und das erinnert sehr viele Menschen an die 20er und 30er Jahre. Auch nach dem Ersten Weltkrieg gehen Sicherheiten verloren. Es gibt einerseits große Hoffnungen, so wie vielleicht bei uns nach 1989, 90. Mhm. Aber plötzlich steht man vor großen inneren und äußeren Herausforderungen. Und in Deutschland kommt sicher dazu, dass eigentlich die Bundesrepublik nach 1945 ja als ein Gegenstück, wenn man so will, als ein besseres Modell gegründet wurde im Vergleich zu Weimar. Es wurde immer gesagt, Bonn ist nicht Weimar. Ein Zitat eines bekannten Schweizer Journalisten, Fritz René Allemann. Mhm. Und das macht, glaube ich, klar, warum diese Vergleiche zur Geschichte der 20er und 30er Jahre so omnipräsent sind.
Warum ist der Vergleich omnipräsent, wie ihr sagt, und dementsprechend ja auch hilfreich? Befinden wir uns jetzt auch in einer Zeit, wo wir tatsächliche strukturelle Gefahren für die Demokratie erleben?
Also ich würde erstmal trennen zwischen unterschiedlichen Motiven. Es gibt sehr viele Publizisten, aber auch Politiker, die den Vergleich mit den 20er und 30er Jahren auch nutzen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wir haben in Deutschland eine sehr bekannte Fernsehserie, Babylon Berlin. Mhm. Das ist eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin der 20er und frühen 30er Jahre, so mehrere Staffeln, sehr erfolgreich. Und das wirkt so ein bisschen wie der Tanz auf dem Vulkan. Also und daraus erfolgt für sehr viele Zeitgenossen, dass man sich fragt, sind wir in Deutschland im Augenblick in einer Situation wie 1928 oder vielleicht schon wie 1930? So dieses Gefühl der Polykrise. Die alten politischen Gewissheiten, stabile Volksparteien, lange Kanzlerschaften, wie bei Adenauer, Kohl oder Merkel, all das geht verloren. Mhm. Also ich würde unterscheiden zwischen dieser Frage, warum Menschen sich für diese Phase interessieren. Und als Historiker blicke ich eben andererseits auf die nüchternen Ergebnisse eines solchen Vergleichs. Und dann sind die Unterschiede, finde ich, doch sehr deutlich. Deutschland hat nicht die Situation wie nach dem Ersten Weltkrieg. Die Bundesrepublik ist nicht in einer Situation wie die Weimarer Republik nach dem Versailler Vertrag. Mhm. Die Bundesrepublik ist europäisch und international eingebunden. Das ist die Weimarer Republik mindestens bis zum Locarno-Vertrag und zum Beitritt zum Völkerbund nicht gewesen. Die Bundeswehr ist kein Staat im Staate, wie es die Reichswehr gewesen ist. Mhm. Und ich sehe auch nicht, das werden wir sicher noch vertiefen, dass sich größere Teile der politischen, der ökonomischen, der justiziellen Eliten wie in der Weimarer Republik von dieser Republik abgewandt haben. Denn diese Eliten suchen in der Weimarer Republik schon vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise eigentlich nach einer anderen Republik. Mhm. Also insofern hilft der Vergleich, gerade auch die Unterschiede herauszupräparieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir in völlig entspannten Zeiten leben, das sicher nicht. Aber vergleichen heißt nie gleichsetzen. Mhm. Und wenn man den Vergleich so versteht, dann hat er eine heuristische Funktion. Er macht Dinge deutlicher, er profiliert und er wirkt damit eigentlich dann auch, wenn man so will, erkenntnisfördernd. Und deshalb würde ich für diesen, wenn man so will, nüchternen Blick in die 1920er und 30er Jahre plädieren.
Jetzt, ihr habt es vorher schon kurz angesprochen oder angeschnitten, dass es jetzt nicht grössere Teile von der Elite gibt, die sich von der Republik abgewendet hat. Immer wieder liest man in den Zeitungen insbesondere den Vergleich zwischen dem Aufstieg von der NSDAP und der AfD. Deutschland befindet sich eben jetzt genau in dieser Phase. Jetzt, ihr habt gesagt, der Vergleich hilft vor allem, um die Unterschiede aufzuzeigen. Was sind denn die Unterschiede jetzt in diesem Fall spezifisch?
Ja, also ich fange mal, wenn man so will, bei einigen Kennzeichen an, die besonders auffällig sind. Die NSDAP hat im Grunde genommen von Anfang an so etwas wie eine paramilitärische Organisation, die SA. Das fällt in einen größeren Kontext, denn viele Parteien in der Weimarer Republik haben solche paramilitärischen Organisationen, auch die Kommunisten. Und das führt dazu, dass ein Teil der öffentlichen Auseinandersetzung im Grunde genommen fast militarisiert wird. Mhm. Das erklärt, warum wir immer wieder Höhepunkte an Gewalt haben, direkt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, sicherlich bis vielleicht zum Krisenjahr 1923. Aber auch die Endphase der Weimarer Republik ist von Straßenschlachten, von der Gefahr eines eskalierenden Bürgerkrieges charakterisiert. Davon kann im Augenblick nicht nur nicht in Deutschland die Rede sein, sondern selbst bei den großen Demonstrationen im Vorfeld der Wahl in Ungarn ist, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mal eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt einen zweiten großen Unterschied. Die NSDAP hat ganz stark rekurriert auf eine außenpolitische Revision. Das ist der Kampf gegen Versailles. Und diese außenpolitische Revision ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Motiv für viele, gerade bürgerliche Wähler, die NSDAP zu unterstützen. Es gibt die Polemik gegen die sogenannten Erfüllungspolitiker der Weimarer Republik, die den Versailler Vertrag erfüllt hätten, die mit den Alliierten zusammenarbeiten. Auch dieses Element fehlt völlig. Deutschland ist heute keine revisionistische Macht, die etwa auf die Wiederherstellung von Territorien setzt. Es fehlt auch das, wenn Sie so wollen, das imperiale Programm. Sowohl für den NS wie auch für später Japan und auch Italien gilt ja, dass die autokratischen, faschistischen, das nationalsozialistische Regime ein eigenes Empire, sozusagen ein neoimperiales Programm hat.
Genau, ja.
Das, was dann irgendwann zum Programm des Lebensraums im Osten wird. Auch dafür gibt es keinen Hinweis bei der AfD. Die AfD ist in vieler Hinsicht auch eher in meiner Wahrnehmung eine rückwärtsgewandte Partei. Alexander Gauland, einer ihrer Vorreiter, hat etwa den Rückversicherungsvertrag Bismarcks mit Russland als ein Modell für die außenpolitische Orientierung der Bundesrepublik angeboten. Die AfD ist ein, würde ich sagen, an vielen Stellen ein Symptom dafür, dass Menschen in der Bundesrepublik mit Politik unzufrieden sind. Man könnte sagen, es hat vielleicht auch nochmal mit der Unterscheidung von Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern zu tun. Es hat, wenn Sie die Wahlkarte aus der letzten Bundestagswahl ansehen, mit großer Unzufriedenheit, vielleicht auch Demokratieverdrossenheit, vor allem in den ostdeutschen Ländern zu tun. Und das sind Unterschiede. Da würden wir, glaube ich, nicht sagen können, das erinnert jetzt an den Aufstieg der NSDAP. Ein letzter Unterschied, der mir auch wichtig erscheint, Die NSDAP ist eine junge Partei, die im Grunde genommen, so wie auch die Faschisten in Italien, argumentiert, dass ihnen die Zukunft gehört. Wenn sie aber jetzt hart überprüfen, was die AfD eigentlich für Zukunftspositionen hat, dann finden sie eigentlich ganz oft den Hinweis, wir wollen zurück zu etwas, also zurück zum klassischen Nationalstaat, zurück zur Atomenergie, zurück zu traditioneller Souveränität. Das sind einige der Unterschiede, die ich, glaube ich, ganz stark sehen würde, die einem aber deutlicher auffallen, wenn man sich auf diesen Vergleich einlässt. Deshalb ist es ein gutes Beispiel, wie ein Vergleich, der nicht gleichsetzt, so etwas wie Erkenntnis bringen kann.
Also vielleicht so ein bisschen das Selbstverständnis auch von der Partei, wenn man so will, die NSDAP hat sich selber als progressive Bewegung interpretiert und das ist ja die AfD überhaupt nicht.
Die NSDAP tritt relativ lange mit dem Anspruch auf, eigentlich eine revolutionäre Partei zu sein. Das wandelt sich, wenn man so will. Hitlers Lehre aus dem gescheiterten Putsch von 1923 ist, dass er keine Straßenrevolution, einen Marsch auf Berlin nach dem Muster von Mussolinis Marsch auf Rom hervorbringen will, sondern dass er dann auf im Grunde genommen eine legalistische Taktik setzt. Und das Ergebnis wird dann eben auch sein, das ist meine Interpretation, dass 1933 weniger eine Machtergreifung ist, sondern eher eine Machtübertragung, weil bestehende Eliten ihm die Macht ausliefern. Und man muss eben fragen, wie kommt es zu dieser Konstellation? Auch für diesen Wechsel von einer quasi revolutionären Partei zu einer legalistischen Taktik, die Demokratie zu übernehmen und sie dann auszuhöhlen, kann ich bei der AfD keine Ansätze finden. Was wir in der AfD haben, ist in weiten Teilen, ich würde sagen auch im Unterschied etwa zu Meloni in Italien oder auch Le Pen in Frankreich, vielleicht weniger ein national-konservatives, rechtspopulistisches Programm, sondern es ist an vielen Stellen rechtsextremistisch. Mit einem ganz starken völkischen Einschlag. Das wissen wir aus vielen Landesverbänden. Ein ganz bewusstes Spiel mit Tabubrüchen im Blick auf die Bewertung des Nationalsozialismus, der deutschen Gedenkkultur. Und ich glaube, diese Radikalität ist vielleicht auch etwas, was es extrem schwer macht, mit der AfD umzugehen. Sie bricht sozusagen bewusst Tabus und deshalb ist sie eben auch etwas substanziell, jedenfalls in meiner Interpretation, anderes als etwa die SVP in der Schweiz.
Jetzt, wenn wir gerade beim Umgang mit der AfD sind, wie sinnvoll oder wie zielführend ist die Brandmauer gegen die AfD? Hat eine Brandmauer die NSDAP und das Dritte Reich damals können verhindern?
Das ist natürlich eine Frage, die in Deutschland sehr intensiv diskutiert wird. Man müsste wahrscheinlich anfangen mit der Frage, ob Brandmauer die richtige Metapher ist. Es kann ja auch ein Sichtschutz sein.
Ja.
Ich würde zunächst mal sagen, aus der Position der CDU, das ist meine Meinung, würde die CDU massiv unter Druck geraten, wenn sie diese Brandmauer auf Bundesebene einreißt. Ich glaube, die CDU würde massiv verlieren. Sie würde unter Umständen mit einer Spaltungssituation konfrontiert sein. Und das hat eben damit zu tun, was ich eben angesprochen habe, dass die AfD nicht eine nationalkonservative Partei ist. Sie ist im Grunde genommen seit ihren Anfängen immer weiter nach rechts gerückt. Man kann auf den Parteitagen sehr deutlich erkennen, dass alle Versuche einer Distanzierung von den völkischen Akteuren letztlich gescheitert ist. Die unterschiedlich moderierten und dann immer weniger moderierten sind im Grunde genommen politisch gescheitert, wenn sie versucht haben, sich mit den Rechtsaußen oder von den Rechtsaußengruppen zu distanzieren. Und das macht natürlich den Umgang so extrem schwierig. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist, dass wir aber in einem politischen System von unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind. Wir haben eben nicht nur den Bund, wir haben die Bundesländer, wir haben die Kommunen, wir haben die Landkreise, mhm. wir haben die EU und das Europäische Parlament. Und ich glaube, dass wir auf diesen anderen Ebenen natürlich sehen, dass diese Brandmauer bröckelt. Mhm. Wir sehen das in einzelnen Landkreisen, wir sehen das in einzelnen Kommunen, wir sehen das vor allen Dingen in den ostdeutschen Parlamenten. Wir werden im Herbst realistisch eine Situation haben, wo in einem Bundesland, in Sachsen-Anhalt, die Chancen nicht schlecht stehen, dass die AfD je nach Zusammensetzung des Parlaments auch den Ministerpräsidenten stellen könnte. Mhm. Und darauf kann man jetzt unterschiedlich reagieren. Man kann argumentieren, dann sind sie in Verantwortung, dann müssen sie zeigen, ob sie es können. Mhm. Unter Umständen könnte eine solche Verantwortung auch dazu führen, dass die Partei entlarvt wird, entzaubert wird, mhm. oder dass sie sich spaltet, dass man sieht, die einen, die auf eine rechtsbürgerliche, vernünftige Koalition hinarbeiten und die anderen, die argumentieren, wir müssen in einer rechtsextremistischen Fundamentalopposition bleiben, ist ein offenes Experiment. Mhm. Nichts, was man sich für Sachsen-Anhalt wünscht, aber man kann argumentieren, wenn die Partei in demokratischen Wahlen gewählt wird, dann müssen das Demokraten aushalten, so schwer einem das fällt. Mhm. Ich glaube nicht, dass man mit der AfD umgehen kann, indem man sie verbietet. Ich glaube, ein Parteienverbot würde auch vor dem Verfassungsgericht scheitern. Und ich glaube, ein Parteienverbot würde nur dazu führen, dass diese Partei sich unter einem anderen Namen neu gründet mhm. und wahrscheinlich die Märtyrerrolle kapitalisieren könnte.
Ja.
Man muss sie politisch stellen.
Ja.
Man muss sie politisch stellen, entzaubern. Was ich kritisch sehe, ist so eine Art Zähmungskonzept. Das ist ja das, was wir auch in der Weimarer Republik sehen, mhm. dass die Nationalkonservativen, die DNVP, Konservativen darauf setzen, dass man sich der NSDAP bedient, mhm. dass man sie in Verantwortung holt, dann entzaubert und dann, wie das ein Zeitgenosse gesagt hat, wie eine ausgequetschte Zitrone sozusagen wieder weglegen kann. Und dieses Zähmungskonzept scheitert fundamental. Mhm. Und die Folge davon ist gewesen, könnte man sagen, dass die NSDAP dann nach dem Januar 1933 sagen, diese Demokratie innerhalb von wenigen Wochen aushöhlt. Das erklärt vielleicht, also diese historische Erinnerung erklärt vielleicht auch, warum in Deutschland der Umgang mit dieser Partei immer auch mit dieser historischen Erinnerung verbunden ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element und erklärt wahrscheinlich auch diese Metapher von der Brandmauer. Mhm. Ja, mit der Brandmauer verbindet man, wenn man die historische Metapher nochmal ein bisschen weiter dreht, ja die Katastrophe von 1933.
Genau, ja.
Man denkt unwillkürlich an sowas wie den Reichstagsbrand, das Ermächtigungsgesetz, die Aushöhlung der Demokratie, die Gleichschaltung innerhalb von wenigen Wochen. Und ich glaube, man muss diesen Hintergrund kennen, um zu verstehen, warum eine Partei wie die CDU, gegründet von Konrad Adenauer, der ja sagen diese andere Geschichte noch unmittelbar miterlebt hat, mhm. warum das nicht voneinander zu trennen ist. Mhm. Und auf Bundesebene sehe ich das eben wirklich nicht. Und auf den anderen Ebenen wird man abwarten müssen. Aber Sie haben gesehen, als die CDU im letzten Jahr versucht hat, mit dem Argument, eine richtige Politik kann nicht falsch werden, wenn die Falschen zustimmen, mhm. Wie die Partei unter Druck geraten ist. Sie hat wahrscheinlich mehrere wichtige Prozentpunkte dadurch in der Bundestagswahl verloren. Mhm. Und es macht vielleicht doch deutlich, dass es für diese Konstellation in Deutschland, in der deutschen Öffentlichkeit, doch eine sehr spezifische Sensibilität gibt, mit guten historischen Gründen.
Mhm. Mhm. Gleichzeitig sagen dir jetzt aber, ja, dass sich quasi, wenn man so will, die AfD eigentlich ja auch Ausdruck ist von der Demokratie. Oder
ja.
Der Grund, warum sie so erfolgreich ja. ist, weil sich die Leute nicht gehört fühlen.
Ja.
Wie wichtig ist so ein Gefühl in der Bevölkerung,
ja.
jetzt vielleicht auch mit Blick auf die Zwischenkriegszeit, ja. wie wichtig ist so das Gefühl, von der Bevölkerung in der Demokratie gehört zu werden, etwas können ändern und Probleme können lösen, ja. effektiv?
Also ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigere als die Frage, was die AfD für ein Programm hat. nämlich die Tatsache, dass die AfD ein Symptom für eine, würde ich sagen, krisenhafte Entwicklung der parlamentarischen Demokratie ist. Das Gefühl nämlich, dass man alle 4 Jahre an die Urne geht, wählt unter Umständen den Wechsel und wacht mit einer Regierung auf, in der die gleichen Personen agieren wie vorher. Und das höhlt natürlich den Glauben an die Möglichkeit des demokratischen Wechsels, der demokratischen Kultur aus. Das, glaube ich, ist das grundlegendere strukturelle Problem, vor dem wir stehen. Und dafür ist die AfD ein Symptom. Und ich würde unbedingt sagen, die 20, nach den heutigen Umfragen, 25-28%, die am nächsten Sonntag AfD wählen würde, das sind nicht rechtsradikale Wähler. Da gibt es wahrscheinlich eine Gruppe, die man als rechtsradikal bezeichnen kann. Aber der weit überwiegende Teil ist das nicht. Wir haben das gesehen. Zahlreiche Wähler, die aus dem Industriearbeitermilieu kommen, klassische SPD-Wähler sind, haben den Eindruck, dass die SPD keine Politik mehr vor sie macht. Dass sie Politik für spezifische Minderheiten macht, wenn man so will, Hauptstadtphänomene. Aber dass sie die Probleme der Menschen im Alltag nicht mehr trifft. Und diese Menschen wollen das in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen. Und darauf müssen die anderen Parteien reagieren, mit einer anderen Politik. Das meine ich mit der sozusagen politischen Antwort auf die AfD und nicht mit einer verfassungsschutzmäßigen oder einem Parteienverbot. Und natürlich gibt es solche Phänomene auch in den 1920er Jahren, wenn man so will, einen Ausdruck der Repräsentationskrise der Demokratie. Ich glaube, der Unterschied ist lange Zeit gewesen, dass die Bundesrepublik ja ein im europäischen Vergleich sehr stabiles Parteiensystem gehabt hat, mit großen Volksparteien, der SPD, der CDU, lange Zeit der FDP als kleinerer Partei, dann sind irgendwann die Grünen dazugekommen, aber es war ein relativ stabiles Vier-Parteien-System. Und ich würde argumentieren, die Bundesrepublik vollzieht inzwischen eine Entwicklung nach, die wir in vielen anderen europäischen Ländern auch gesehen haben. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied zu den 20er und 30er Jahren. Es ist kein deutscher Sonderweg, sondern es ist eher eine Einmündung der Bundesrepublik in einen europäischen Trend. Das haben wir in den skandinavischen Ländern gesehen, in Dänemark, dann in Belgien, in den Niederlanden, in Italien, in Frankreich und selbst im Zwei-Parteien-System von Großbritannien sehen wir im Augenblick massive Veränderungen.
Ja.
Und insofern finde ich es wichtig, dass wir einerseits in die 20er und 30er Jahre blicken, aber eben auch ein bisschen verstehen, dass die Bundesrepublik jetzt vielleicht Dinge nachholt, die in anderen europäischen Gesellschaften längst gang und gäbe sind. Den Deutschen fällt es aber sehr schwer, weil sie, das könnte man vielleicht sagen, eine gewisse politische Sicherheitsfixierung haben. Als Historiker würde ich sagen, das ist auch ein Ergebnis dieser riesigen Umbrüche im frühen 20. Jahrhundert. Und die Deutschen haben in der Bundesrepublik immer eine Affinität zu langen Kanzlerschaften gehabt. Bei Adenauer, bei Merkel, bei Kohl. Und die Gewöhnung an Kurzschrittigkeit, vielleicht sogar irgendwann die Möglichkeit einer Minderheitenregierung, das löst bei vielen Deutschen große Verunsicherung aus. Und umso mehr, weil man im Augenblick natürlich, Stichwort Polykrise, schwaches Wirtschaftswachstum, man könnte sagen, das Geschäftsmodell der Bundesrepublik steht vielleicht nicht zur Disposition, aber ist doch unter erheblichen Druck geraten. Wir haben die große außenpolitische Frage nach der Sicherheit. Also wir kommen in eine Phase, in der große Aufgaben vor uns liegen und gleichzeitig ist das Vertrauen in die Erwartungssicherheit der Politik vermindert. Und das ist eine, würde ich sagen, schon komplizierte Konstellation, die vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum der politische Diskurs in der Bundesrepublik im Augenblick sehr alarmistisch erscheint, wenn man vielleicht von außen drauf blickt.
Ihr redet von einer schwierigen Situation, in der sich die Politik in Europa allgemein, aber in Deutschland im Spezifischen drin befindet. Vielleicht noch zum Schluss mit Blick auf die Erfahrungen aus dieser Zwischenkriegszeit. Was würdet ihr den Politikern von der Gegenwart raten? Was können sie besser machen als damals? Wie können wir verhindern, dass es nochmal zu der Katastrophe kommt, wenn man so will?
Ja, also ich glaube, da ist der Blick in die 20er und 30er Jahre schon wichtig. Das Erste ist natürlich einfach nochmal zu gucken, stimmen die institutionellen Balancen? Mhm. Also sind die Institutionen gesund? Stimmt die Gewaltenteilung? Das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu den 20er und 30er Jahren. Wir haben keinen Bundespräsidenten, der so etwas wie einen Notstandsartikel benutzen könnte, mit der man die Gewaltenteilung aufhebt. Das geschieht unter Hindenburg am Ende der Weimarer Republik. Wir haben eine funktionierende Gewaltenteilung. Ich sehe keine Staatskrise oder Verfassungskrise. Wir haben ein unabhängiges Bundesverfassungsgericht. Wir haben den Bundestag, den Bundesrat. Also da sehe ich eigentlich kein Problem. Das Zweite ist, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir Demokratie nicht definieren nur als das Funktionieren der Institutionen. Es braucht eine Praxis, die glaubwürdig ist. Mhm. Und Praxis, die glaubwürdig ist, heißt natürlich, wir haben eben darüber gesprochen, dass man demokratische Entscheidungen akzeptiert. Und das bedeutet eben auch, dass man als Demokrat aushält, wenn eine Partei demokratisch gewählt ist, dass sie demokratisch gewählt ist. Das ist, ich bin wirklich kein Freund der AfD, aber das muss man aushalten. Ich finde das Auftreten dieser Abgeordneten im Bundestag schrecklich. Die pöbeln und schreien. Ich finde diese Figuren schrecklich, aber sie sind demokratisch gewählt. Das muss man aushalten. Und ich würde sagen, es gibt ein drittes, und das ist, was Alexis de Tocqueville, ein bekannter Politiktheoretiker im 19. Jahrhundert, als die Mœurs bezeichnet, wenn man so will, die Sitten, die Mentalität, der Habitus. Und ich würde sagen, damit hängt zusammen, dass Menschen das Gefühl haben, dass Demokratie in ihrem Alltag in irgendeiner Form präsent ist. Ich sitze hier in Luzern in der Schweiz. Sie haben damit jahrhundertelange Erfahrung. Das kann man nicht eins zu eins auf die Bundesrepublik übertragen. Aber ich würde mir schon auf kommunaler oder auf Länderebene wünschen, dass man dosiert mit Volksabstimmungen Erfahrungen macht. Mhm. Ich komme aus Baden-Württemberg, wo man das im Blick auf den vermaledeiten Bahnhofsneubau in Stuttgart getan hat. Und das hat zur Pazifizierung dieser Situation beigetragen. Es gab eine Mehrheit, die dafür war, den Bahnhof zu Ende zu bauen. Mhm. Und damit war diese Frage dann aber auch geklärt. Und sie hat nicht zu dem Eindruck geführt, dass man eigentlich keinen Einfluss nehmen kann. Mhm. Und dass damit der Urnengang alle vier Jahre so eine Art politisches Theater wird. Mhm. Und an diesem Bereich muss man, glaube ich, in Deutschland stärker arbeiten. Mhm. Es gibt einen vierten Aspekt, den ich so im Blick auf Deutschland sehr wichtig finde. Und das ist, dass man den Deutschen nach über 70 Jahren funktionierender Demokratie auch etwas zumuten kann.
Ja.
Es gibt eine große Ängstlichkeit in der deutschen Politik, den Deutschen zu sagen, was ist und was nicht ist, was man sich leisten kann und was man sich unter Umständen nicht mehr leisten kann. Es gibt einen ausgeprägten Etatismus in Deutschland. Dafür haben wir einen Ausdruck, den Vaterstaat. Mhm. Man kann darüber sprechen, woher diese Mentalität kommt. Ich würde sagen, es hat was ganz weit zurückgehend mit der Reformation zu tun, die eben auch eine staatliche oder ein Teil der Verstaatungsgeschichte Deutschlands war. Mhm. Aber denken Sie auch an die preußischen Reformen oder den Weg zum deutschen Nationalstaat, an den Anfang des Rechtsstaats, des Wohlfahrtsstaats, da ist der Staat immer sehr präsent. Mhm. Und daraus hat sich à la longue durée eine Mentalität entwickelt, dass bei allen Krisen, ob Euro-Krise oder Corona, ob Ukraine-Krieg, Energiekrise, sagen, der Staat im Zweifel dafür sorgt, dass die Belastungen bei den Menschen nicht ankommen. Mhm. Olaf Scholz hat das in seiner Kanzlerschaft mit einer, wie soll man sagen, juvenilen Sprache versucht zu formulieren. Das war dann der Wumms und der Doppelwumms und die Bazooka. Und ich finde das schrecklich, weil darin eine Tendenz liegt, den erwachsenen Wähler zu behandeln wie ein Kind. Mhm. Ihm zu sagen, es wird schon alles gut gehen. Mhm. Und viele Menschen in Deutschland wissen, dass es an vielen Stellen so nicht weitergeht. Mhm. Ja, die Sozialversicherungssysteme sind unter massivem Druck. Wir haben eine demografisch sehr anspruchsvolle Situation. Die Bundesrepublik wird eine zentrale Rolle spielen bei der strategischen Antwort Europas auf eine veränderte Weltlage, mhm. auf ein erodierendes transatlantisches Sicherheitsnetz, das es so nicht mehr gibt. Und dann wird man den Deutschen sagen müssen, der Staat kann nicht alle Probleme mit Bundesanleihen zuschütten. Das wird einfach nicht gehen. Mhm. Und diese Ängstlichkeit der, ich sag das mal, der ehrlichen Kommunikation, mhm. Die ist ein spezifisches Problem. Ich glaube, dass sich das ändert, aber das ist immer noch ein Longshot für die deutsche Politik.
Mhm. Das klingt ja fast schon ein bisschen optimistisch, in dem Fall. Glaubt ihr, es kommt noch gut? Oder vielleicht gerade ein bisschen konkreter, gehen wir über zu der aktuellen Situation. Also, die Welt ist im Wandel, hat man das Gefühl. Es passiert viel, wo den Leuten Angst macht, wo die Leute beschäftigt. Der Iran-Krieg und weitere Ausbreitung von den Konflikten im Nahen Osten. Der anhaltende Krieg, der immer noch in der Ukraine wütet. Wie beurteilt ihr die ganze Situation? Was könnt ihr den Leuten daheim vielleicht sagen, so ein bisschen mit eurer Expertise als Historiker? Kommt alles gut?
Ja, ich glaube, als Historiker blickt man da nüchtern drauf. Und nüchtern heißt natürlich, wenn man sich mit der Geschichte Europas oder der globalen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, dann ist Krieg an vielen Stellen der Normalfall. Ich glaube, wir müssen auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass der Weg Europas seit 1945 erstmal eine historische Leistung, aber auch eine große Ausnahme darstellt. Mhm. Und mit dem generationellen Wandel ist vielleicht die Erinnerung an diesen Ausnahmetatbestand mhm. ein bisschen verblasst. Man glaubt, das ist der Normalfall und der lässt sich quasi automatisch in die Zukunft verlängern. Und das haben viele Menschen gedacht, obwohl es ja schon in den 90er Jahren mit dem Jugoslawienkrieg eine Rückkehr des Krieges nach Europa gegeben hat. Das blieb aber doch für viele Gesellschaften eher episodisch. Und das ist natürlich mit dem Ukraine-Krieg, mit der Situation in Nordafrika, mit der Geflüchtetenkrise mhm. und nicht zuletzt mit dem, was jetzt im Mittleren und Nahen Osten geschieht, nochmal fundamental in Frage gestellt. Mhm. Aber ich würde erstmal daran festhalten, dass Krieg in der Geschichte an vielen Stellen eher der Normalfall ist. Mhm. Dann würde ich unterscheiden. Ich bin bei der Frage, die wir vorhin diskutiert haben, nämlich der Frage der Demokratie, nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass wir in der Demokratiegeschichte weder eine ungebrochene Fortschrittsgeschichte sehen, noch eine Geschichte des permanenten Niedergangs, sondern eher Wellenbewegungen. Mhm. Also nehmen Sie das Jahr 1930, da veranstaltet die New York Times eine große Umfrage mit allen ihren Korrespondenten, was ist die Zukunft der Demokratie? Mhm. Und die Antwort vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise, des sowjetischen Modells, des italienischen Faschismo lautet, die Demokratie hat keine Zukunft mehr. Sie ist sozusagen eine Erbschaft des späten 19. Jahrhunderts, aber die meisten Korrespondenten geben ihr keine große Zukunft. Mhm. Und 3 Jahre später wird eben nicht allein Hitler Reichskanzler, sondern Franklin Delano Roosevelt wird amerikanischer Präsident. Mhm. Und wird mit großen Krisen und vielen Konflikten am Ende so etwas wie eine Antwort auf diese Doppelkrise des Kapitalismus und der Demokratie finden. Mhm. Ich bin im Blick auf die internationale Situation verhaltener, mhm. weil ich glaube, dass man als Historiker schon zeigen kann, dass die meisten großen Kriege nach 1945 nicht mehr wie im 19. Jahrhundert mit einer klassischen Friedenskonferenz, also Wiener Kongress, Frankfurter Frieden, Pariser Frieden enden. Mhm. sondern es sind häufig, siehe Koreakrieg, siehe Vietnamkrieg, brüchige Waffenstillstände, bei denen alle Seiten wissen, dass man eine Atempause nutzt und der Konflikt dann bei nächster sich bietender Gelegenheit weitergeht. Mhm. Vielleicht nicht als eskalierter Konflikt, sondern auf einer anderen Ebene mit einem Angriff auf kritische Infrastrukturen, mit einem Artillerieduell, mit einer ballistischen Rakete, die man als Test über gegnerisches Gebiet laufen lässt, mit einer Flugzeugentführung, einem Terroranschlag, dem Einsatz von Milizen. Also man kann im Grunde genommen eine ganze Skala von Instrumenten bedienen. Und meine Einschätzung wäre, egal wie der Ukraine-Krieg oder der Iran-Krieg ausgeht, wir werden dort nicht einen klassischen großen völkerrechtlichen Frieden erleben, sondern vielleicht ein Ende der unmittelbaren Eskalation. Und dann wird die Frage sein, wie lange hält das? Und kann man diesen Zustand so weiterentwickeln, dass daraus dann vielleicht eine stabilere Architektur entsteht? Und das Stichwort ist dann vielleicht auch nicht Frieden, sondern eher Sicherheit. Wir haben ja den Frieden historisch, könnte man sagen, in einem großen historischen Prozess enorm aufgeladen. Frieden bedeutet ja heute mehr als die Abwesenheit militärischer Gewalt. Wir haben ja Vorstellungen davon, dass ein Frieden eigentlich nur dann funktionieren kann, wenn er auch mit Gerechtigkeit einhergeht. Mit Ausgleich, mit Anerkennung der Opfer, mit Sanktionierung der Täter, Verfolgung von Kriegsverbrechern. Wir haben die Vorstellung, dass Frieden vielleicht etwas mit politischer und sozialer Zukunft zu tun hat. Wir argumentieren, Menschen sind dann friedensfähig, wenn sie das Gefühl haben, ihren Kindern oder Enkeln wird es besser gehen. Also eine enorme Aufladung des Friedens. Aber das macht es eben auch unendlich schwierig, eine solche Friedensordnung zu schaffen.
Ja.
Und ich würde vielleicht das noch ein bisschen diagnostizieren, dass wir vielleicht eine auseinanderlaufende Entwicklung haben. Wir haben höhere und immer höhere Erwartungen an den Frieden und auf der anderen Seite eine zunehmende Wirkungsgrenze des Völkerrechts. Ja, die Wirkungsgrenze des Völkerrechts in vielen Bürgerkriegen. Nehmen Sie den Sudan oder viele andere Konflikte. Und daraus entsteht eben eine Kluft zwischen wahnsinnig hohen Erwartungen und relativ begrenzten Möglichkeiten, das zu erreichen. Und das ist die Situation, in der wir im Augenblick, würde ich sagen, sind. Und das ist vielleicht auch etwas, was man besser versteht, wenn man die Entwicklung von Friedenskonzepten in der Geschichte sich ein bisschen ansieht.
Jetzt, ihr habt gesagt, wir haben heute hohe Anforderungen an Frieden und eigentlich ist der Krieg der Normalfall. Ich glaube, das vergisst gerade so meine Generation. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo sicher hier in Europa einigermaßen friedlich ist, abgesehen vom Jugoslawienkrieg, der aber sehr am Rand ist.
Ja.
Warum ist das so? Warum ist Krieg der Normalfall? Warum bekämpfen sich die Menschen bei jeder Gelegenheit, die sie finden?
Das ist fast eher eine anthropologische als eine historische Frage, weil natürlich die Gründe für Kriege sich in der historischen Entwicklung auch immer wieder verändert haben. Und ich tue mich mit der Idee der anthropologischen Konstanz tue ich mich ein bisschen schwer, weil mich dann eher interessiert, wie haben sich Motive von Religionskriegen verändert? Warum gibt es irgendwann Bürgerkriege? Was ist der Unterschied zwischen einem monarchischen Staatenkrieg im 18. Jahrhundert und einem Weltkrieg im 20. Jahrhundert? Aber ich will mich der Frage auch nicht entziehen. Ich glaube, das hat etwas zu tun, einerseits könnte man sagen, mit der Soziabilität des Menschen, denn mit der Soziabilität des Menschen sind immer auch Hierarchien verbunden. Also Hierarchien durch Besitz, durch Status. Und in dem Augenblick, in dem solche Unterschiede sichtbar werden, werden, so könnte man sagen, auf unterschiedlichen Ebenen auch Bedürfnisse geweckt, eine Ordnung in Frage zu stellen, ein Territorium zu erobern, einem Gegner seinen politischen Willen zu oktroyieren. Und dann wird so wie Clausewitz argumentiert hat, der Krieg das Mittel, diesen Willen sozusagen zu kommunizieren, könnte man argumentieren, zu einem anderen Mittel der Politik, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Mhm. Und das ist eine Konstellation, die wir in sehr unterschiedlichen Varianten, aber doch eigentlich über alle Epochen der Geschichte, die ich einigermaßen überblicke, finden. Mhm. Ebenso gehört natürlich dazu, ist natürlich ebenso interessant, wie gehen Menschen damit um? Und was wir sehen, es hat natürlich immer wieder die Utopie gegeben, den Krieg abzuschaffen. Mhm. Ja, also es spielt bei den Aufklärungsphilosophen eine große Rolle, aber wir haben das nach dem Ersten Weltkrieg, A War to End All Wars, auch nochmal. Mhm. Wir haben den Briand-Kellogg-Pakt, mit dem der Krieg geächtet werden soll. Mhm. Aber als die meisten Unterzeichner sich diesem Pakt anschließen, wissen ihre Regierungen, dass sie natürlich den Krieg weiter als Mittel der Politik einsetzen werden. Mhm. Ich finde fast interessanter die Wirkung solcher, wenn man so will, Instrumente gegen den Krieg als eine regulative Idee. Das heißt, man weiß, man wird diesen Zustand vielleicht nicht erreichen, aber man braucht diese regulative Idee, um politischen Bemühungen ein Ziel zu geben. Und dann ist man eben beim Völkerrecht, dann ist man bei den Haager Friedenskonferenzen, dann ist man bei den bei der Politik des Völkerbundes, bei den Vereinten Nationen, mhm. bei der Frage, ob man über Internationalisierung deeskalieren kann. Dann ist man bei der Frage der proaktiven Funktion der Diplomatie, die Kriege nicht nur beenden soll, sondern vielleicht verhindern soll, dass sie ausbrechen. Mhm. Dann sind sie bei Themen wie Friedenserziehung. Und diese Dinge sind dann vielleicht weniger abstrakt, sondern sie sind sehr konkret, und dafür braucht es eine regulative Idee. Mhm. Und so würde ich die von Ihnen gestellte Frage vielleicht erstmal beantworten. Mhm.
Also so die regulative Idee, ich interpretiere das als so eine Art, als ein grösseres Konzept, wonach die Leute streben können. So ein bisschen ja. Der Weg in eine bessere Welt.
Ja, also im Bewusstsein, dass man den Krieg mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus der Menschheitsgeschichte herausschreibt. Mhm. Aber wenn das so ist, dann muss man ihn regulieren. Dann muss man ihn versuchen einzudämmen. Mindestens versuchen, ihn zu verhindern. Aber wenn er ausgebrochen ist, ihn dann möglichst schnell zu beenden. Zusehen, dass man Zivilisten nicht involviert. Also all das, was wir mit den Genfer Konventionen, dem Kriegsvölkerrecht, dem internationalen Strafrecht verbinden, dass man Kriegsverbrecher verfolgt, mhm. dass sie wissen, es gibt eine solche regulative Idee. Und egal wie lange es dauert, dass man Milosevic irgendwann verhaftet hat, ist, könnte man sagen, eine Warnung an andere Akteure. Mhm. Wir wissen nicht, wann ihr sanktioniert werdet, aber ihr müsst damit rechnen. Mhm. Und natürlich wissen wir auch aus der Geschichte, dass es politische Eliten gibt, die irgendwann sagen, wir wollen kein Paria-Staat mehr sein. Wir wollen ein anerkanntes Mitglied der Völkerfamilie sein, weil das unter Umständen auch die Erwartungssicherheit fördert, die wir brauchen, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Und da greifen dann, wenn man so will, unterschiedliche Politikbereiche ineinander. Mhm. Also nehmen Sie die Geschichte der Bundesrepublik nach 1945. Da würde ich sagen, hat diese sehr deutliche Distanzierung vom Nationalsozialismus gewirkt als eine fundamentale Voraussetzung auch für den wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Und ich glaube, wenn man diese Prozesse verstehen will, dann braucht es eben auch so etwas wie Ziele, die als regulative Idee wirken.
Mhm. Ihr habt vorher gesagt, dass wir heute eigentlich sicher in Europa, bis zum Ukraine-Krieg, ist das so gewesen, in einer sehr friedlichen Zeit leben. Wir haben theoretisch solche regulative Ideen wie die Menschenrechte. Wir haben Regeln, die gelten, wie man Krieg führen und wie man ihn nicht führen sollte. Aber trotzdem hat man, wenn man jetzt zum Beispiel eine App aufmacht wie X oder so, dann sieht man Videos Man hat das Gefühl, am Laufmeter von Kriegsverbrechen, man sieht Zerstörung und Tod überall in der ganzen Welt, ist es gar nicht so schlimm, wie die sozialen Medien vielleicht manchmal vermitteln. Ist die Welt friedlicher, als man könnte meinen, wenn man das Internet anschaut?
Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar deshalb, weil man an der Frage vielleicht nochmal unterscheiden kann, wie wir Gewalt wahrnehmen. Mhm. Wenn ich mir ansehe, wie viele Menschen sind in Kriegen im 20. Jahrhundert ums Leben gekommen, dann würde ich, auch wenn sich das jetzt zynisch anhört, zu dem Schluss kommen, wir leben in relativ friedlichen Zeiten.
Jawohl, ja.
Wir sind weit von den Opferzahlen des Ersten und Zweiten Weltkrieges entfernt.
Ja.
Dass wir das aber nicht tun und mit guten Gründen, also dass wir nicht den Eindruck haben, wir leben in friedlichen Zeiten, macht klar, dass wir mit einer Zahl allein, also Zahl von Missing, Wounded und Killed in Action, die Welt nicht mehr erfassen. Mhm. Und das hat mit dem zu tun, was Sie völlig zu Recht ansprechen. Wir können heute mit einem stabilen Internet Eingang oder Zugang Zeitzeugen von jeder Art von Gewalt sein. Mhm. Und diese Gewalt erschöpft sich eben nicht in der Nennung einer Zahl, wie viele Menschen in einem Konflikt ums Leben kommen, sondern sie geht ganz eng zusammen mit der Macht der Bilder. Mhm. Und diese Bilder vermitteln natürlich den Eindruck der authentischen Zeitzeugenschaft. Mhm. Also ich kann sozusagen, oder ich konnte im Frühjahr 2022 unmittelbar sehen, was in Butscha geschehen ist. Ich kann unmittelbar heute sehen, was in Sudan geschieht. Mhm. Und natürlich entwickelt diese Gewalt ihre eigene Faszination, ihr Erschrecken und ihre Faszination. Es gibt diesen Zusammenhang des Erschreckenden und des Faszinierenden. Mhm. Und man könnte sagen, die neuen Medien sind das Instrument, mit dem man diesen Zusammenhang des Faszinierenden und Erschreckenden einem Weltpublikum sozusagen jederzeit überall und jederzeit zur Verfügung stellt. Mhm. Das verstärkt aber dann natürlich den Eindruck, dass die Welt ein dystopischer Ort wird. Mhm. Also dass es nur noch Krieg, Gewalt, Zerstörung gibt. Mhm. Ich bin relativ abstinent, was diese Medien angeht, aber ich habe mir von Medienexperten das auch mal zeigen können und das entwickelt ja eine Autodynamik. Mhm. Also ich bekomme ja sozusagen, wenn die Algorithmen verstehen, dass ich diese Bilder mir ansehe, bekomme ich ja permanente Angebote, das weiter zu vertiefen, auch zuzuspitzen. Und daraus entsteht eine subjektive Wahrnehmung, die ich von der objektiven Gegebenheit trennen muss. Die Welt ist auf keinen Fall friedlich, aber mit dem Zahlenbeispiel habe ich ja angedeutet, dass Friedlichkeit eine Frage der Perspektive ist, ob ich mir die Zahl von Toten ansehe oder die Intensität von Gewaltbildern. Mhm. Und das ist natürlich eine neue Qualität, auch wenn wir nochmal in die 20er und 30er Jahre blicken. Auch da haben wir eine enorme mediale Veränderung durch das Radio, durch das Kino. Und wir sehen schon, wie groß die Bedeutung dieser neuen Medien für das Funktionieren der Politik in den 20er und 30er Jahren ist. Ja, also Hitler, der das Flugzeug benutzt und 4 Wahlkampfauftritte am Tag absolviert. Das Radio, die Fireside-Chats von Franklin Delano Roosevelt, aber gleichzeitig der Volksempfänger von Joseph Goebbels. Aber was wir im Augenblick erleben, ist natürlich nochmal eine exponentierte Form dieser medialen Veränderung, vielleicht sogar medialen Revolutionierung. Mhm. Und wir sehen, dass das natürlich die Art und Weise, wie Politik kommuniziert wird, was ist das Sagbare oder Vermittelbare und was ist das Machbare, nochmal fundamental verändert. Mhm. Und ich glaube, dass der Eindruck einer Welt, die komplett aus den Fugen geht, die überall sozusagen explodiert oder kriegerisch wird, dass dieser Eindruck auch damit zu tun hat. Ich will damit nicht kleinreden, dass wir im Augenblick viele internationale Krisen haben, aber der Eindruck wird eben auch nochmal durch diese Medien potenziert.
Mhm.
Und problematisch kann das natürlich sein, wenn aus einer solchen Wahrnehmung ein determiniertes Bild entsteht. Also im Sinne von, die Welt ist kurz vor dem Kollaps, es wird alles schlechter. Weil man dann natürlich unter Umständen den Blick für die realen Handlungsoptionen, Dinge auch besser zu machen, verliert. Und wenn ich meinen Studierenden etwas versuche beizubringen, dann, dass sie den Satz, es kam, wie es kommen musste, dass sie den vergessen müssen. Geschichte ist auch die Geschichte der Handlungsoptionen, der vergangenen Zukunft, so wie Koselleck das gesagt hat, also der Offenheit von Horizonten. Und es kam, wie es kommen musste, oder das Tina-Prinzip, there is no alternative. Das ist natürlich etwas, was über diese Art von Medienkonsum vielleicht eher verstärkt wird. Und ein bisschen würde ich für meine eigene Zunft gesprochen auch sagen, dass die Geschichtswissenschaft vielleicht die Aufgabe hat, da mit wissenschaftlichem Rüstzeug etwas gegen anzubieten. Also nüchtern zu analysieren und dann aber auch zu sagen, wo ist dieser Determinismus eben falsch. Und gerade bei den Fragen von Krieg und Frieden muss man mit diesen Determinismen sehr vorsichtig sein. Also diejenigen, die argumentieren, 1918 ist schon klar, dass es einen Zweiten Weltkrieg geben wird, die kehren damit all das, was in den 20er und 30er Jahren als sehr produktiver Politik entstanden ist, sozusagen mit einem Federstrich unter den Teppich der Geschichte. Und das halte ich dann eben wirklich für eine verzerrte Interpretation.
Also eigentlich wirkt Geschichte erst im Nachhinein so, als wäre es offensichtlich gewesen, wie alles passiert ist. Und aber man darf nicht vergessen, dass es in der Gegenwart, wo wir uns jetzt drin befinden, eigentlich unendlich verschiedene Handlungsoptionen
gibt. Ganz genau. Also der Begriff des Ancien Regime entsteht ja nicht 1789, weil man 1789 noch gar nicht weiß, ist es eine Reform, eine Regeneration, eine Revolte, dass das eine Revolution ist, die auch jetzt kein Ergebnis einer Verschwörung ist, sondern dass das mit strukturellen Veränderungen zu tun hat. Diese Erkenntnis braucht Jahrzehnte. Und irgendwann nach 1800 beginnt man diese Epochenschwelle zu diagnostizieren. Und ob wir im Augenblick wirklich in einer Epochenschwelle sind, ich glaube, es gibt gute Gründe, davon zu sprechen. Aber das wirklich analytisch gut zu tun, setzt voraus, dass wir mehr über die mittel- und langfristigen Wirkungen wissen. Und ich bin gespannt, wie Historiker und Historikerinnen in 10 oder 20 Jahren über diese Phase, sagen wir, ab 2022 sprechen. Ich glaube, es ist sehr deutlich, dass da viel passiert, aber über langfristige Epochengrenzen spricht man nicht im Augenblick, wenn die Lava noch heiß ist, sondern dafür muss sie auch ein bisschen erkalten.
Jetzt vielleicht noch so ein bisschen als Schlusswort. Wir haben vorher über die sozialen Medien geschwätzt und darüber, dass jetzt zum Beispiel der Zweite Weltkrieg oder schon nur Ostfront vom Zweiten Weltkrieg im Vergleich zum Ukraine-Krieg zum Beispiel, die Zahlen, das ist nicht vergleichbar, die Truppenbewegungen und die Opferzahlen und all das. Und das vielleicht einfach so ein bisschen die Omnipräsenz von der Handykameras ist, die dazu führt, dass jeder sich fühlt, als würde das hautnah miterleben. Darum vielleicht nochmal so ein bisschen zum Zusammenfassen. Kann man optimistisch sein? Können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer optimistisch sein? Und könnt ihr sie als Historiker beruhigen und ihnen sagen, es ist schon schlimmer gewesen?
Ich glaube, der Modus des Historikers ist eher nüchterne Analyse. Und nüchterne Analyse heißt, dass die meisten Dinge zwiespältig sind. Das Handy ist auch ein Instrument der Ermächtigung. Die Arabellion hätte es ohne das Handy nicht gegeben. Und viele Menschen können über das Handy sozusagen Zugang zu Informationen bekommen, der in früheren Zeiten undenkbar gewesen wäre. Aber die meisten Technologien haben diese Ambivalenz, diese Janusköpfigkeit. Und das bedeutet aber auch, dass natürlich es keinen Determinismus zum Negativen allein gibt, so wie es auch nicht das lineare Besserwerden als Automatismus gibt. Ich komme nochmal darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, als Historiker ist man ganz gut gewappnet, die Fortschrittsgeschichten, die ganz gerade erscheinen, gegen den Strich zu bürsten, aber gleichzeitig denen, die sagen, alles wird per se schlechter und fährt gegen die Wand, auch entgegenzuhalten, dass diese Determinismen in der Geschichte auch in der Regel so nicht funktionieren, sondern dass es eher Wellenbewegungen gibt. Und im Augenblick sind wir sicher in einer Wellenbewegung, die krisenartig wirkt. Aber ich erinnere noch mal an dieses Jahr 33, wo man auch den Eindruck haben konnte, die Demokratie hat keine Zukunft. Die internationale Politik wird immer kriegerischer. Das Völkerrecht hat keine Wirkung. Alle Anläufe nach dem Ersten Weltkrieg sind nicht erfolgreich. Und dann kommt ein entsetzlicher Zweiter Weltkrieg. Aber ein Ergebnis aus zwei Weltkriegen war, dass Europa, das über Jahrhunderte ein Kriegsraum war, dann ein prosperierender Friedensraum geworden ist, in den Millionen von Menschen weltweit gerne kämen. Und das ist kein Zufall. Und deshalb, glaube ich, sollten wir uns die Freiheit dieser offenen Zukunft, den sollten wir uns bewahren. Den Rest müssen wir gestalten, vielleicht in dieser Weise.
Wunderbar. Ich würde sagen, das sind doch schöne Schlussworte, die zeigen, dass die Menschen doch auch aus den Fehlern aus der Vergangenheit lernen können. Und dementsprechend kann man das vielleicht herbeiziehen, um ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen. Ich als Journalist, dir als Historiker, bleibt natürlich ganz analytisch. Ich würde sagen, das war es von Bern einfach Spezial aus Luzern mit dem Professor Dr. Jörn Leonhard von der Universität Freiburg im Breisgau. Falls ihr diese Art von Journalismus unterstützen wollt, löset ein Abo auf nebelspalter.ch, folgt uns in den sozialen Medien und wir sehen uns das nächste Mal bei Bern einfach.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch